Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Der Inhalt des christlichen Glaubens, also das, worum es im christlichen Glauben geht, wird traditionell, also seit 2000 Jahren, das Evangelium genannt. Und diesen Begriff haben die Christen geklaut, oder vielleicht, man könnte sagen, Jesus hat ihn geklaut, und zwar dem römischen Kaiser geklaut. Denn der römische Kaiser, wenn der Verlautbarungen an sein liebes Volk machen ließ, dann nannte er das ein Evangelium. Also eine gute Nachricht. Und die Christen hatten den Eindruck, wir haben auch eine gute Nachricht, die sollte jeder hören. Das nennen wir Evangelium. So. In dieser Reihe geht es um dieses Evangelium, die Post, die gute Nachricht. Und zwar, wie die Sabine schon ein bisschen angekündigt hat, nicht um eine, sondern wir maßen uns an, einfach mal 4 gute Nachrichten daraus zu machen. 4 gute Nachrichten, die für verschiedene Menschen verschieden gut sind. Ob eine Nachricht nämlich als gut empfunden wird oder nicht, hängt ja davon ab, wer sie hört. Also, die gute Nachricht, dass Bayern 5:0 in Lissabon gewinnt, ist nur für einen Teil unserer Zeitgenossen eine wirklich gute Nachricht. Andere beißen sich in den Hintern und eine relativ große Menge sagt auch, ist mir eigentlich relativ, ändert, ja, schön, ich interessiere mich nicht für Fußball oder so. Irrelevant für mich. Oder wenn die Nachricht lautet, es ist Samstagabend, ihr dürft noch Wetten, das gucken. Dann begeistert das die jüngeren Mitbewohner bei uns zu Hause. Die Älteren nehmen das relativ gelassen und gut, guckt man sich eben Wetten, das an. So ähnlich, finde ich, ist es ein bisschen mit der Botschaft Gottes. Je nachdem, wie die Botschaft lautet, klingt sie für den einen gut und für den anderen mittelgut oder nicht so begeisternd. Was den einen Menschen am Glauben total fasziniert, und eben habt ihr Miriam zugehört, was sie dabei begeistert, das scheint, und meistens zur Überraschung derer, die das ja formulieren, für andere manchmal nicht so interessant zu sein. Das ist uns doch schon aufgefallen, dass wir begeistert sind von etwas und andere nicht. Oder andere sind begeistert und wir nicht. Also ein schwarzer Chor, etwas übergewichtiger Mamas steht vorne und singt Oh Happy Day, habt ihr vielleicht mal irgendwo schon gesehen, ne? Oh Happy Day, when Jesus washed my sins away. Das ist ja nun eine Botschaft. Man könnte manchmal auch sagen, die zentrale Botschaft, ja? Und der junge, weiße Bio-Student in Würzburg hört das Lied und findet Gospelmusik vielleicht auch irgendwie nett. Aber würde er singen können, würde er ein Lied schreiben über den besten Tag seines Lebens, hätte es einen anderen Inhalt vielleicht. Und er sänge nicht von dem Tag, wo Jesus seine Sünden abgewaschen hat, sondern weiß ich von was. Also verschiedene Menschen fanden verschiedene Dinge gut. Richtig gut, meine ich jetzt. Nicht nur so auch gut, sondern richtig gut, begeisternd gut. Und wir haben uns einfach mal gesagt, wir machen mal eine Predigtreihe über 4 verschiedene Menschentypen. Im Wissen, damit stecken wir Leute in Schubladen. Es gibt nicht nur 4 Schubladen für Menschen. Es gibt vielleicht 4 Milliarden Schubladen bei Gott. Aber man muss manchmal Schubladen aufmachen, sonst kann man irgendwie gar nichts sagen. Man muss pauschalisieren, um überhaupt irgendwie über etwas sprechen zu können. Ja, damit müsst ihr heute leben. 4 verschiedene Menschentypen, zu denen, so glaube ich, Gott unterschiedliche Dinge sagt, für die Gott nicht immer nur ein und dieselbe Nachricht hat. Man könnte sogar sagen, wo Gott etwas Unterschiedliches sagen muss, um sie überhaupt zu erreichen. Verschiedene Typen, die verschiedene Seiten am Evangelium anziehen oder eben nicht anziehen. So, und heute geht es um einen Typ. Hier vorne steht das Wort der Typ, genau, den ich jetzt mal beschreibe. Und das ist ein Typ, von dem ich glaube, dass er in der Kirche eher selten ist. Beim Vorbereiten habe ich gedacht, naja, warum rede ich dann eigentlich davon? Vielleicht ist ja gar keiner da. Ich hoffe also doch, dass solche Typen jetzt hier sitzen. Aber ich glaube, diese Typen sind deswegen ein bisschen selten in der Kirche, weil sie nicht so oft den Eindruck haben, dass sie hier eine Botschaft hören, die sie so richtig begeistert. Ich versuche ihn zu beschreiben. Schaut mal, ob ihr euch daran wiedererkennt. Und wie gesagt, ich pauschalisiere jetzt total. Du findest dich vielleicht hier irgendwo wieder und bei manchen nicht, bei manchen Sachen, wie ich den Typen beschreibe, nicht, dann lässt das einfach weg. Wenn du so ein Typ bist, dann bist du ein Mensch, der sich immer dann richtig lebendig fühlt, wenn dein Puls etwas erhöht ist. wenn du etwas machst. Du fühlst dich dann lebendig, wenn du ein Ziel vor Augen hast und auf dieses Ziel hinarbeitest. Wenn du aktiv bist, mit anderen Worten. Also, du fühlst dich dann lebendig, wenn du mit deinen Söhnen ein Floß baust, um einen Fluss zu befahren. Und deine Frau findet es ein bisschen doof, aber ihr drei habt Spaß, oder wie viele Söhne du eben hast. Oder wenn du mit Freunden einen Verein gründest oder eine Band. Oder wenn du eine kleine Firma hast und du bekommst einen Auftrag, der sprengt eigentlich deine Dimension, die Dimension dessen, was du leisten kannst. Der ist eigentlich zu groß, aber er ist auch so herausfordernd und so lukrativ. Dich erfüllt das mit Energie. Du wirst diesen Auftrag umsetzen. Du fühlst dich dann lebendig, wenn das Leben schnell ist. Wenn du auf einen Wettkampf hin trainierst, wenn du einen Berg besteigst. Wenn du mit 210 Sachen die anderen überholst auf der Autobahn. Und wenn du weißt, der Wagen könnte noch schneller, dann fühlst du dich lebendig. Sogar dann, manchmal ist es sogar dann, wenn du einfach nur den Rasen mähst, aber er wird danach genial aussehen. Oder wenn du die Wohnung geputzt hast und sie ist jetzt einfach irgendwie... Also immer, wenn du etwas schaffst, kleine oder große Sachen, wenn du aktiv bist. Also, diesen Typ beschreibe ich heute mal pauschal als den Macher. Und ich meine das nicht irgendwie negativ. Der Macher, der Aktivist, der Unternehmertyp. Wenn durch deine Kraft irgendetwas entsteht, dann fühlst du dich gut. Dann fühlst du dich lebendig. Oder sogar manchmal, wenn du etwas entstehen siehst, gar nicht so, du bist vielleicht gar nicht beteiligt, aber andere haben etwas Geniales geschaffen. Selbst das erfüllt dich schon mit Leben. Du siehst ein geniales Bauwerk oder so, oder beobachtest es im Entstehen, oder ein Kunstwerk oder Musik oder... Oder eben, wenn man Bayern siegen sieht und du bist Bayern-Fan. Allein das erfüllt dich irgendwie mit Lebendigkeit, dass da Leute etwas schaffen. All das ist Leben. So, noch etwas beschreibt diesen Typen. Hat er etwas erreicht? Dann genießt er seinen Erfolg selten sehr lange. Er schaut relativ schnell nach dem nächsten Ziel. Also wenn dein Wagen gerade mal so 210 macht, dann freust du dich anfangs darüber, weil die alte Kiste macht nur 180, aber relativ bald denkst du, ich brauche ein schnelleres Auto. Oder wenn du den höchsten Berg der Alpen bestiegen hast, dann fängst du relativ bald an, nach anderen Kontinenten auszuschauen. Oder nach dem schwierigeren Berg. Oder wenn du den zu großen Auftrag tatsächlich umgesetzt und erledigt hast, dann hast du Blut geleckt und dann fragst du dich, welche Märkte du noch entschließen könntest. Das gehört auch ein bisschen zu diesem Typen. Also, ich glaube, ein bisschen steckt dieser Typ, wie alle vier Typen übrigens, in uns allen. Ein bisschen sind wir alle so. Wir Menschen sind, und darin ähneln wir Gott, schöpferisch. Wir lassen gerne etwas entstehen. Darum haben wir Kultur, Kunst, Wirtschaft, Gesellschaft. Das gehört zu unserem Menschsein, etwas entstehen zu lassen und uns dann lebendig zu fühlen. Aber nur ein Teil von uns, glaube ich, erlebt im Machen die Befriedigung. Wo er sagt, dann, das ist Leben, das ist Leben. Und pensioniert werden ist ja fürchterlich, die Aussicht. So, jetzt habe ich ein bisschen vielleicht schon verraten, dass ich mich auch ein bisschen zu diesem Typ zähle. Für Leute, wie wir es sind, ist zum Beispiel unser Lebenswerk wichtig. Ein Lebenswerk. Irgendetwas zu schaffen, wo man sagt, das habe ich hier auf dieser Erde hinterlassen. Etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, was man geschaffen hat. Dieser Typ ist, glaube ich, in der Kirche eher selten. Warum? Also ich beobachte das. Ich denke manchmal, irgendwie dieser Typ ist eher selten. Warum? Also mindestens nicht ein Viertel der Leute. Weil Gott offensichtlich irgendwie ihm nicht so viel zu sagen hat. Kirche klingt nicht so spannend. Kirche klingt manchmal auch ein bisschen langweilig. Und nun meine These, das Evangelium, also die gute Nachricht Gottes für diesen Typen, lautet so. Und ich sage jetzt kein Wort, sondern wir machen mal das Licht runter und ich zeige euch das hier vorne. Können wir erstmal das Licht runterfahren? Ja. Ja, ich kann wieder Licht brauchen. Lass es ruhig, aber trotzdem da vorne das kurz noch so. Also wer Batman kennt Und ehrlich gesagt, das ist wieder eine von meinen Wissenslücken. Ich kannte Batman überhaupt nicht. Jemand hatte die Idee für diese Predigt und ich habe mir so grob die Geschichte von Batman erzählen lassen. Und werde es jetzt dann schauen, weil es interessant scheint. Jedenfalls, wer Batman kennt, oder ich sage jetzt mal für die, die es nicht kennen, Bruce Wayne heißt der, glaube ich, ne? Ist ein erfolgreicher Milliardär und Unternehmer irgendwie. Und er hat alles erreicht, so wie man das bei Bayern 3 immer von Olli Kahn hört, ne? Ich habe alles erreicht. So. Und doch lebt er für etwas anderes, nämlich für diesen Augenblick, wenn die Fledermaus am Himmel leuchtet, was ihm sagt, Gotham City braucht Batman, weil irgendjemand dazu beseitigen ist, zu bekämpfen ist irgendein Böser. Dieses Zeichen bedeutet, Batman wird gebraucht. Und dann kommt Batman mit all seinem Können, mit all seiner Technik, mit all seinen Fähigkeiten zum Einsatz. Dann wird er aktiv, dann wird Batman lebendig. Die leuchtende Fledermaus ist seine gute Nachricht. Ist seine gute Nachricht, sein Evangelium. Kurz, du wirst gebraucht. Hat Miri übrigens eben ein paar Mal gesagt. Gott kann mich brauchen. Ja? So ein Typ findet sich auch in der Bibel. Petrus. Und Petrus schauen wir uns ein bisschen an und behalten Batman dabei im Auge. Und vielleicht habt ihr euch die ganze Zeit gefragt, warum haben wir heute so wenig Bilder? Wir haben heute Bilder. Jetzt kommt das Erste. Jemand hat nämlich heute extra Bilder gemalt zu diesem Thema. Und ihr könnt euch das Erste einfach mal kurz anschauen. Petrus und Batman in einem Bild. Petrus ist Fischer. Und Petrus ist dieser Typ, der Macher. In der damaligen Zeit bedeutete Fischer sein jetzt nicht irgendwie Armut und hoffen, dass man so ein paar Heringe da für ein Apfel und ein Ei verkaufen kann und gerade so über die Runden kommt, sondern Fischer sein am See Genezareth, nahe einer wichtigen Handelsstraße, das bedeutete wahrscheinlich, dass er ein kleiner Unternehmer war. Ein kleiner Unternehmer. Petrus, dass Petrus der Machertyp ist, das sage ich nicht, weil ich weiß, dass er Fischer war, sondern wenn man seine Rolle in diesem Zwölfer-Team um Jesus so ein bisschen beobachtet, dann erkennt man das einfach. Das machen wir gleich auch. Petrus ist der Typ, dem es zwar gut geht, der kein schlechtes Leben hat, aber der seine Lebensberufung eigentlich noch nicht gefunden hat, der auf das Batman-Zeichen am Himmel wartet. Der Macher, der von etwas Großem träumt. Der vielleicht manchmal sogar von Heldentum träumt. Weiß nicht. Es gibt erwachsene Menschen, die träumen manchmal so Tagträume, sie wären die Helden. Und sehen sich selbst als Cowboys oder Batman eben. Erzählen natürlich niemand von diesen Träumen. Aber sie wären der Retter der Welt, tatsächlich. Petrus ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Typ, der von etwas Größerem träumt als dem alltäglichen Fischerdasein. Und solche Typen wie Petrus, ich glaube, die sind deswegen so selten in der Kirche, weil sie nicht den Eindruck haben, dass sie Gott brauchen. Denn diesen Typen geht es erstmal eigentlich gut, meistens. Sie sind jedenfalls, wenn sie gesund sind, wenn sie keine finanziellen Sorgen haben, wenn sie erfolgreich sind. Das sind die Typen, die das Leben im Griff haben. Ich glaube, dass Petrus so ein Typ war. Und dann brauchen sie Gott eigentlich nicht. Sie, jedenfalls solange sie jung sind und das Sterben noch weit weg ist, dann sagen sie manchmal, naja Gott, das ist was für die Schwachen. Und das meinen sie gar nicht jetzt unbedingt abwertend. Sie meinen da vielleicht auch, ja, wenn ich auch mal schwach bin, dann brauche ich ihn auch. Aber im Moment wüsste ich nicht, was Gott so mir so richtig also zu geben hätte. Wenn diese Typen folgendes Evangelium hören, zum Beispiel dieses Evangelium, Gott liebt dich so, wie du bist, dann hören Sie das gerne. Sagen Sie vielleicht, ja, oh, kann ich auch verstehen. Also, aber es rührt mich nicht zu Tränen, dass ich geliebt bin. Ich kenne noch andere, die mich lieben, wie ich bin. Und ich mag mich selber. Oder die sind, also wie gesagt, ne, ich karikiere heute sehr. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen, um zu verstehen. Oder die gute Nachricht. Hey, Gott sorgt für dich. Er hilft dir aus deinen Problemen und so. Und dann sagt dieser Typ vielleicht, ey, ich habe es eigentlich im Griff. Danke für das Angebot, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was Gott mir so zu sagen hat, zu geben hat. Solche Leute gehen vielleicht in einen Gottesdienst, um so ein bisschen einen meditativen Ausgleich zu bekommen zu ihrem sonst stressigen Leben. Aber sie erwarten eigentlich nicht, dass Gott ihnen hier etwas sagen könnte, was genau in ihre aktive Lebenshaltung reinpasst. Ich meine, ich gebe zu, manchmal ist dieser Typ ja auch platt und sagt, ey, ich will jetzt nicht von Gott auch noch hören, dass ich Gas geben soll, ne? Aber ich denke jetzt an den, der noch Energie hat und was machen will, den Petrus eben. Für solche Leute, glaube ich, lautet die Botschaft, die sie anziehen würde, Gott braucht dich. Gott braucht dich. Jedenfalls Petrus hat das angezogen. Die Botschaft, Gott ist ein aktiver Gott. Gott will etwas bewegen. Gott könnte etwas mit dir bewegen. Okay, jetzt das zweite Bild zu diesem Thema, Gott braucht dich. Und wir gucken uns ein bisschen die Geschichte von Petrus an. Die erste Szene, wo Petrus Jesus begegnet, die lese ich mal vor, nur den Anfang davon. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Wäre jetzt mal spannend zu wissen, welche sie hören wollten, aber sie wollten Gottes Botschaft hören, das Evangelium. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine, das Simon gehörte, Simon ist derselbe wie Petrus, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Na, das reicht eigentlich schon. Ich weiß, ich überinterpretiere diese Stelle jetzt, aber es ist so ein netter Gedanke. Und deswegen bringe ich ihn auch. Ich dachte, das Erste, was Petrus mit Jesus erlebt, ist, der braucht mein Boot. Der braucht mein Boot. Ja, ja, wenn, vielleicht haben die Leute so, ist das dein Boot? Ja, ja, das ist mein Boot. Mein Boot, von dem er predigt. Er braucht mein Boot. Ich weiß, ich überinterpretiere jetzt völlig über, ne? Aber ich finde das merkwürdig, dass Gott auf dieser Welt selten handelt, ohne uns Menschen dabei mit einzubeziehen, unsere menschlichen Möglichkeiten zu benutzen. Ein bisschen macht sich Gott von uns abhängig. Aber mich begeistert das. Gott braucht dein Boot. Das, was du kannst. Du könntest, wenn du wolltest, an einer göttlichen Unternehmung beteiligt sein. Am Ende dieser Szene fordert Jesus Petrus dann raus. Er macht noch so ein paar Geschichten mit, fahr mit deinem Boot raus, werf mal das Netz aus und so weiter. Blablabla. Und zum Schluss fordert er ihn heraus und sagt, jetzt in meinen Worten, Petrus, Fischen ist eine coole Sache, keine Frage, schöner Beruf. Aber jetzt bräuchte ich dich für etwas Größeres. Wir beide werden Menschen fischen. Hört sich zugegeben ein bisschen nach einer Gründung einer kleinen Sekte an. Wir werden Menschen fangen. Aber siehe da, der Macher geht mit. Der Macher Petrus geht mit. Das hört sich für ihn nach einer guten Botschaft an. Nach etwas, was ihn herausfordert. So, und wenn man dann die Geschichte weiterverfolgt, kommt Petrus schnell in den engeren Jüngerkreis, die 12. Und innerhalb dieses Kreises gehört er bald zu den engsten Vertrauten von Jesus, 3 Leuten. Und Petrus ist oft vorne dran, wenn es gilt, Vorschläge zu machen, wenn es gilt, die richtige Antwort zu geben, wenn es gilt, gefährliche Dinge zu tun, zum Beispiel auf dem Wasser zu gehen und so. Dann Petrus gibt Gas mit Jesus. Und es kommt dann sogar der Tag, an dem für Petrus die Fledermaus so hell leuchtet wie vorher nie. So, dass es ihm den Atem nimmt. Jetzt lese ich aus Matthäus eine Stelle, 16 Vers 18. Da hat Petrus gerade die richtige Antwort gegeben. Jesus hat nämlich gesagt, Leute, ihr 12, wer glaubt ihr, dass ich bin? Petrus hat gesagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und dann sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes. Denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus. Das ist das griechische Wort für Kephas. Und Kephas ist das hebräische Wort für Fels. So nennt er ihn. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Ja, genau, bis dahin reicht es eigentlich wieder. Eine Riesenherausforderung. Und Jesus überträgt ihm Verantwortung. Und später wiederholt er das nochmal, nachdem Petrus allerdings völligst gescheitert ist. Er hatte in seiner Aktivität große Dinge behauptet, nämlich: Jesus, ich werde dir folgen und wenn es in den Tod geht, werde ich an deiner Seite sein. Dann kommt es soweit und er verkrümelt sich, er lügt dreimal und behauptet, Jesus nicht zu kennen. Und zwar unter den Augen von Jesus. Jesus sieht das. Habe ich jetzt gerade Petrus nicht zu kennen gesagt? Also Petrus verleugnet Jesus. Und dann treffen sie sich später nach der Auferstehung Jesu wieder. Und Jesus vertraut ihm nach diesem Scheitern nochmal diese Bewegung an, sozusagen, die sie lostreten. Sagt: Petrus, ich vertraue dir das an. Weide meine Schafe, sagt er da dreimal. Wir kommen nachher nochmal auf diese Stelle. Das Evangelium für Leute wie Petrus lautet: Gott braucht dich. Man kann auch sagen, man kann das auch Berufung nennen. Ne? Berufung. Und jetzt die Frage: Könntest du dir vorstellen, dass es etwas, mit du meine ich jetzt, wenn du so ein bisschen so ein Typ bist, der gerne aktiv ist, den das anziehen würde, könntest du dir vorstellen, dass es etwas jenseits dessen gibt, was du bisher gemacht hast, zu dem du berufen bist? Von Gott her, eine Aufgabe, ein Ziel, über das Jesus längst gerne mal mit dir reden würde. Könntest du dir vorstellen, dass Gott Lust hätte, mit dir ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, mal mit dir essen zu gehen und dir dann einen Vorschlag zu unterbreiten, von dem er nicht ganz sicher ist, ob du ihn gut finden wirst und von dem er hofft: Hey, ich sag dir mal ein Projekt. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber könntest du dir vorstellen, da mitzuziehen? Und ich glaube, du wärst der Richtige. Ich weiß, manche Leute turnt so ein Reden über Gott völlig ab. Und mich begeistert das. Mir Gott als jemanden vorzustellen, der mich für etwas begeistern will, braucht. Nicht selten ist es das, was mich am Glauben anzieht. Dass mir in Jesus jemand begegnet, der sagt: Hey, Gott findet dich als Menschen gut. Und er will dich im Team haben. Und du könntest Teil von einem großen Projekt sein. Und Gott will mit dir die Welt rocken. Und ja, da ist etwas Schöpferisches in dir und das ist das, was Gott in euch Menschen reingelegt hat. Und ja, ich will, dass das zur Entfaltung kommt. Es gefällt mir gar nicht, wenn ihr das nicht bemerkt. Gott baut etwas Bleibendes. Das ist mehr als deine Firma. Es ist etwas, was Ewigkeitswert hat und du könntest Teil davon sein, mit deinen Gaben. Das größte Projekt der Welt. Er nennt es sein Reich, Gottes neue Welt. Gott will, dass du deine Fähigkeit entfaltest, dass du deine Grenzen erweiterst. Und Gott findet, dass Aktivität etwas Gutes ist und nichts Schlechtes. So, und er ist der Erste, der klatscht, wenn du Erfolg hast. Ich träume manchmal davon, dass die Kirche ein Ort würde, wo die Petrus-Typen angezogen werden. Mindestens, wo die Petrus-Typen auch angezogen werden. Die sich lebendig fühlen, wenn sie was tun können. Ich träume davon, dass die Kirche die Visionäre anzieht, die Gründer, die Unternehmer, die Aktivisten, die Künstler oder die Arbeiter, die etwas machen, die Handwerker. Dass sie Gottes Botschaft in der Kirche hören: Gott braucht so Leute wie dich. Mein Reich ist genau für so Leute wie euch da. Lasst euch nicht abschrecken von Botschaften, die euch weichlich erscheinen. Lasst euch nicht abschrecken von Predigten, wo es immer nur um Nettigkeiten geht und um Trost oder um trockene Theologie oder... Lasst euch nicht abschrecken von der Botschaft, ich sage jetzt was. Gott liebt dich. Ja, natürlich ist das eine wichtige Botschaft. Aber manchmal gibt es Typen, die sagen: Okay, ich habe es verstanden. Was kann man hier tun? Sag es mir nicht nochmal. So. Übrigens komme ich gleich zu diesem Gott liebt dich nochmal zurück. Weil das, was ich hier im zweiten Punkt sage, noch nicht alles ist, was der Machertyp hören muss. Aber ich wünsche mir, dass der Machertyp hört: Es stimmt, du fühlst dich zu Recht dem Leben nah, wenn du ein Ziel vor Augen hast, wenn deine Hände, dein Kopf oder was auch immer an dir etwas schafft. Du hast einen wichtigen Teil dessen, was Lebendigkeit ausmacht, entdeckt und das ist gut. Aber, so, jetzt kommt das Aber, was ja immer kommt, ne? Vor allen Dingen, wenn die Christen von Aktivität reden. Und das ist das dritte, ja, wir schauen uns erstmal das dritte Bild an, genau. Petrus im Batman-Kostüm. Die Sandalen hat er noch an. und er erschreckt vor seinem eigenen Schatten. Also das Aber. Und das lese ich jetzt aus Johannes 21, 15 bis 19. Das habt ihr vor 2 Wochen schon gehört. Trotzdem nochmal. Diese Begegnung da, nach dem Scheitern. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, sie sitzen übrigens an so einem Lagerfeuer am See, ganz idyllisch. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, er fragt ihn dann wieder, liebst du mich? Ja, dann sorge für meine Schafe. Und dann fragt er wieder und Petrus weiß genau, warum er ihn 3-mal fragt. Petrus wurde traurig, weil er ihn ein 3. Mal fragte, so oft, wie er ihn verleugnet hatte vorher. Ne? Liebst du mich? Und er sagte, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Amen, ich versichere dir. Und jetzt kommt das Aber. Als du jung warst, hast du deinen Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, folge mir. Also an diesem netten Feuerchen am See, da begegnet Petrus wieder der Gott, der ihn beruft, der sagt, ich brauche dich. Aber Petrus begegnet dort noch etwas anderem, nämlich einem Schatten. Vor allem in diesem 3-mal, ne, in dieser Erinnerung, Jesus spricht es nicht an, aber er weiß genau, an was zwischen den beiden in der Luft schwebt. 3-mal hast du gesagt, du kennst mich nicht. Hast du was draus gelernt, Petrus? Aber ich will wissen, liebst du mich? Das ist total demütigend eigentlich, was Jesus mit Petrus macht und gleichzeitig total ermutigend. Dieses Erleben von Versagen und trotzdem gebraucht werden, das hat, glaube ich, aus Petrus einen total veränderten Menschen gemacht. Und dann begegnet da Petrus noch einem anderen Schatten. Nicht nur dem, dass er da versagt hat, sondern einen Schatten, der mit der Zukunft zu tun hat. Jesus sagt ihm ja diesen komischen Satz, du hast früher, als du jung warst, deinen Gürtel selbst umgebunden. Das muss man wissen, was das für ein dieser Ausdruck, den Gürtel umbinden, ist ein Ausdruck für aktiv sein, nämlich diese langen Gewänder damals waren relativ hinderlich. Wenn man arbeiten musste, wenn man gehen wollte, dann raffte man die ein bisschen hoch und gürtete sich. Und dann konnte man aktiv sein. Unser Wort dafür ist Ärmel hochkrempeln. Also früher hast du die Ärmel hochgekrempelt. Und dann redet aber Jesus von etwas, von einer Zukunft, wo das anders sein wird. Dass Petrus eine harte Lektion lernen wird. Diese Zeit von hochgekrempelten Ärmeln ist vorbei oder wird vorbeigehen. Die Zeit wird kommen, wo du nicht mehr dahin gehst, wo du gerne hingehen würdest, sondern wo du nicht hin willst. Da wird man dich hinführen. Man wird dir die Richtung aufzwängen, Petrus, aufzwingen. Also, wenn du der aktive Machertyp bist, der sich von so einer Fledermaus am Himmel angezogen fühlt, dann muss ich dir leider sagen, ich würde sagen, zum Glück. Aber es hört sich erstmal an wie leider, dass du bei Gott nicht nur lernen willst, wow, Gott braucht mich, wow, mit Gott gibt man Gas, sondern auch, Gott wird dich verändern. Gott wird dich mit deinen Schattenseiten konfrontieren. Und die sind dunkel. Und das wird dich verändern und das soll es auch. Wir, die wir gerne aktiv sind und die Welt rocken wollen, die wir gerne die Sachen in der Hand haben, die wir Lebensenergie aus Aktivität ziehen, wir haben nämlich ein Problem. Petrus hatte es auch. Andere Leute haben es auch, aber wir haben es besonders. Und früher oder später wird es passieren, dass wir diesem Problem begegnen. Und ich glaube, dass Gott uns dann, wenn wir diesem Problem begegnen, und ich rede von diesem Schatten da, oder sagen wir dadurch, dass wir ihm begegnen, dass uns dann Gott noch mehr und Wichtigeres zu sagen hat, als nur, hey, ich brauche dich. Irgendwann, früher oder später, lernen Macher, glaube ich, diese harte Lektion. Und wenn sie sie nicht lernen, dann sterben sie dumm. Nämlich dann, wenn sie nicht mehr können. Und dann, wenn Misserfolg sie aus der Bahn wirft. Dann, wenn sie versagen. Dann, wenn sie so versagen, dass sie es nicht mehr verheimlichen können. Versagen tun sie schon vorher. Eine Katastrophe, der Rollstuhl zum Beispiel. Oder eine Kündigung. Oder nur ein Burnout. Oder einfach das Alter, die Pensionierung. Oder wenn etwas passiert, was irgendwie unsere Aktivität bremst. Wenn das passiert, dann sollten wir eines tun. Wir sollten Gott zuhören. Weil er hat uns dann noch mehr zu sagen, als nur, ich brauche dich, Batman. Ich glaube, es kann auch sein, dass es nicht wie so ein Hammer kommt, wie Petrus hier den Hammer mit seiner Verleugnung da erleben muss. Oder wie Petrus hier der Hammer angekündigt wird. Irgendwann wird dich jemand binden. Und er redet ja hier von Märtyrertod. Ne? Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, deutet das ja. Ne? Damit deutete er schon an, wie Petrus sterben wird später. Johannes weiß das schon, wie Petrus umkommt, als er das schreibt. Es muss nicht so mit dem Hammer kommen. Es kann auch ein Prozess sein, dass irgendwie die ständige Aktivität uns plötzlich fad erscheint, dass die Droge nicht mehr so wirkt und wir uns hinterfragen, ist das Aktivsein wirklich alles so? Aber nicht selten habe ich das Gefühl, es ist doch dieses abrupte Ding, weil manchmal die Macher nicht anders zu stoppen sind. Weil sie sonst Gas geben und Gas geben. Und wenn es passiert, dann sollten wir Gott zuhören. Und Gott wird mit uns über unsere Schattenseiten reden. Aber ich glaube, darin liegt eine echte Chance. Und wir sollten dieses Aber unbedingt hören. Mir sind drei Schattenseiten eingefallen. Eine Schattenseite des Machers sind falsche Motive. Die finde ich jetzt nicht unbedingt bei Petrus. Die könnte ich natürlich irgendwie in sein Leben hineininterpretieren. Aber woher soll ich das wissen, was seine Motive waren? Aber bei dem Machertyp ist es oft so, dass da Motive mitschwingen, die... Ich glaube, alle Batmans sind nicht nur deswegen aktiv, weil sie so gerne aktiv sind, weil sie sich halt dabei so lebendig fühlen, sondern auch, weil sie aktiv sein müssen. Wir sind oft getriebene Leute. Batman ist ja getrieben, habe ich mir sagen lassen, davon, dass er als Kind den Tod seiner Eltern damit erlebt und er will Rache. Etwas in uns treibt uns an und dieses Etwas hat mit Selbstwertgefühl zu tun, mit etwas beweisen müssen. Ich will das hier eigentlich gar nicht vertiefen und irgendwie noch psychologisch werden. Aber wenn wir das nicht aus unserem, oder wenn wir aus diesem Spiel nicht herauskommen, aktiv sein müssen, dann wird es uns irgendwann selbst zerstören oder andere, oder und andere um uns herum. Getriebene Menschen sind Leute, die manchmal weltweite Organisationen ins Leben rufen, die Gesellschaften verändern und die trotzdem unangenehme, weil unreife Leute sein können. Weil sie getrieben sind bis an ihr Lebensende. Und deswegen sollten wir zuhören, wenn uns etwas ausbremst, ob Gott uns etwas zu sagen hat. Etwas, was wichtiger ist als ich brauche dich. Der zweite Schatten, dem wir begegnen, ist Schuld. Das kann man jetzt bei Petrus schön sehen. Das ist ein Schatten. Batmans sind gut da drin, unter ihrer Aktivität Versagen zu verstecken. Also moralisches Versagen meine ich jetzt. Und es trifft sie besonders hart, wenn es dann rauskommt. Manchmal ist es, so scheint mir, sogar der aktive Lebensstil, der das entstehen lässt, der Schuld entstehen lässt. Sie sind in manchen Lebensbereichen unglaublich stark und unheimlich gut. Und in anderen Lebensbereichen lassen sie sich gehen, weil sie für diese Bereiche keine Kraft mehr haben. Und dann passieren da Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten. Ich glaube, dass viele Skandale oder Skandälchen darin eine Ursache haben. Der Chef, der mit seiner Sekretärin durchbrennt oder so, seine Frau betrügt. Oder Pastoren, die ein Doppelleben führen. Oder was immer. Und oft ist es ja so, dass gerade so die Beziehungsgeschichten das sind, wo die Schuld entsteht, bei den Machern. Bei Petrus ja auch, ne? Petrus hat es volle Granate erwischt. Er hat den verraten oder verleugnet, der ihm am wichtigsten war. So, zu begreifen, dass er schuldig ist für Petrus jetzt. Also er ist ja ein echtes Kameradenschwein gewesen. So nennt man das. Zu begreifen, dass er schuldig ist und trotzdem gebraucht wird, das hat Petrus befreit und etwas in ihm weggenommen, was ihn bisher vielleicht angetrieben hat. Der Gute sein zu müssen. Und hat vor allen Dingen etwas ans Licht gebracht, dass da Schuld ist und dass das da sein darf. Gott sagt zu Menschen nicht nur, ich brauche dich, zu den Machern, ich brauche dich, sondern Gott sagt uns irgendwann auch, du brauchst mich. Oh ja, du brauchst mich verdammt dringend sogar. Du brauchst zum Beispiel Gnade. Du brauchst jemanden, der dir gnädig ist. Oder du brauchst jemanden, der dir zeigt, was dich eigentlich antreibt. Du brauchst eigentlich jemanden, der dir zeigt, wie du wirklich bist. Und da ist viel Gutes, aber da ist nicht alles wird dir gefallen. Manches wird ein Schatten sein. Also, falsche Motive gehören zu diesem Schatten Schuld. Und das dritte, die dritte Schattenseite ist jetzt Versagen, aber nicht im Sinne von moralischem Versagen, sondern Versagen in Form von Misserfolg. Nicht können, es nicht schaffen. Das ist ja das, was Jesus mit Petrus anspricht. Ne? Jetzt gürtest du dich noch, solange du jung bist. Ne? Aber es wird die Zeit kommen, wo du Misserfolg hast. Jemand wird dich fesseln. Und du wirst einen Weg gehen, den du überhaupt nicht gehen willst. Gestern war ich laufen. Ich wollte die 10 Kilometer schneller schaffen als sonst, hatte ich mir vorgenommen, Mittagszeit. Ich wollte es unter einer Stunde 15 schaffen. Ich weiß, das ist nicht schnell. Diese Strecke ist aber, habe ich nachher nachgerechnet, auch 11,5 Kilometer. Aber auch dafür ist 1,15 nicht schnell. Nach 7 Kilometern wusste ich, ich bin heute langsam. Ich bin heute müde und ich hätte große Lust, jetzt nur noch spazieren zu gehen, aufhören zu laufen. Das käme allerdings einer Niederlage gleich. Das fühlt sich an wie falsch. Mach das nicht. Du wirst nie wieder glücklich. Hör jetzt nicht auf zu rennen. Ja, aber die Sonne schien da, ne, das war so ein Waldweg, Dürbachtal so hinten drin, ganz nett. Und irgendwie dachte ich, naja, so lebendig fühlen könnte ich mich im Moment auch, wenn ich einfach nur hier so spazieren würde. Und den Vögeln zuhören und so. Ich könnte mich im Moment auch mal lebendig fühlen, wenn ich bremse. Habe ich so gedacht. Habe ich auch gemacht. Fühlte sich auch ganz gut an. Bis ich dann dachte, boah, wenn jetzt andere Jogger kommen, da laufen nämlich noch andere. Und dann hast du ja dieses Klamotten an, ne? Du bist ja kein Spaziergänger, ganz offensichtlich. Und dann habe ich gedacht, wenn die dann denken, dass ich spazieren gehe, nicht weil das so schön ist, sondern weil ich nicht mehr kann. Und dann meldet sich eine innere Stimme, die sagte, ja, du kannst ja auch nicht mehr. Das ist es doch, oder? Du kannst nicht mehr, du bist kein Topsportler. Du bist nur ein mittelmäßiger Jogger und du wirst heute 1:30 brauchen. Und dann habe ich gedacht, naja, so schön, ich war natürlich in Gedanken auch ein bisschen bei dieser Predigt, ne? Beim Machen und so, und das hat sofort geklingelt. Und das Bremsen auch als Lebenserfüllung. Und dann dachte ich, naja gut, also so schön ist es jetzt hier auch nicht. Oberdürbach, das Tal da hinten, gut, ein bisschen Wald, so, aber wieder die innere Stimme, ja, es gibt nettere Orte auf dieser Welt. Aber warum meinst du, dass du immer da bist, wo das Leben am geilsten ist? Das hier ist auch Leben. Das hier ist auch Leben, das könnte dir ausreichen. Ich glaube, wenn Gott den aktiven Petrus-Typen wirklich, wenn er wirklich an ihm interessiert ist und er ist es, dann wird er ihm irgendwann solche Dinge beibringen. Da, wo du bist, ist das Leben nicht immer am geilsten. Und wenn das Leben mittelmäßig ist, dann ist es auch lebenswert. Und Versagen gehört auch dazu. Und ich hoffe, er bringt uns das nicht erst dann bei, wenn wir alt sind und nicht mehr anders können als bremsen. Gott bringt dem Machertyp irgendwann bei, du bist kein Topsportler, du bist nicht Batman. Du bist Petrus, Christoph oder wie immer ihr heißt. Ja, wir haben tolle Dinge auf die Beine gestellt, aber wenn das ist, was du zum Leben brauchst, damit dein Leben sinnvoll ist, wow, dann haben wir ein Problem. Gestern fiel mir übrigens auf, ich hatte den Abend vorher vergessen zu essen und ich hatte auch morgens vergessen zu frühstücken. Das war der Grund, ich wollte es nur mal so. Könnte man jetzt auch wieder was draus machen, ne? Der aktive Typ, der gar nicht mehr an sich denkt und sich nicht selbst versorgt, aber gut. Gott sagt, dann haben wir ein Problem, wenn das Machersein deine Identität ausmacht. Denn es gibt hier nur einen Macher und der ist Gott. Du bist nicht der Macher. Dann wirst du nämlich rennen, bis du tot umfällst, wenn du da drin deinen Sinn findest. Und dann wirst du am Ende deines Lebens nicht gelernt haben, was das Leben wirklich ausmacht. Denn der Lebenssinn besteht tatsächlich nicht in Aktivität. Aktivität ist sinnvoll, gehört zum Leben, super, dass du das entdeckt hast. Aber wenn du auf deine Kraft baust, um dir Sinn zu geben, allein, dann wirst du irgendwann zusammenbrechen. Spätestens in dem Moment, wenn du nicht mehr kannst, ne? Und du hättest schon mehr vom Leben, wenn dieser Punkt erst gar nicht kommt, wenn du vorher begreifst, um was es geht. Denn du bist nicht dazu berufen, Batman zu sein, sondern du bist dazu berufen, Petrus zu sein. Oder wie heißt Batman? Bruce Wayne. Bruce Wayne ist eigentlich, wäre schade, weil der Film dann nichts mehr wäre, aber ist eigentlich dazu berufen, Bruce Wayne zu sein und nicht Batman. Du bist dazu zu berufen, Petrus zu sein, Christoph zu sein. Deine Identität ist schon da, du musst sie dir nicht mehr schaffen. Und die Identität, die du hast, die ist gut. Du kannst was, allerdings nicht alles. Manches. Und vor allem besteht deine Identität darin, dass du, Petrus, du, Christoph, mein Sohn bist oder meine Tochter. Und dafür kannst du übrigens überhaupt nichts tun. Aber du kannst das lernen, dass das ausreicht. Und das musst du lernen, sonst wirst du aus einem aktiven Typen zu einem Typen, der sich kaputt aktiviert. Und andere vor allem auch. So, was ich jetzt hier so kurz beschrieben habe, das ist, glaube ich, ein echt langer Prozess. Ich glaube nicht, dass man das einmal geschnallt hat und dann... Ich glaube, man schnallt es schneller, wenn so ein Hammer kommt, wie Petrus ihn erlebt. Aber das ist die Herausforderung. Also Jesus hat eine Botschaft für uns. Gott braucht dich. Und dann zieht er uns an mit dieser Botschaft. Und dann wird er irgendwann mit uns darüber reden, dass es noch mehr gibt zu verstehen als nur das. Die Botschaft, dass Gott uns braucht, ist dadurch dann nicht aufgelöst. Nicht nur der Köder und nachher sagt er, ich brauche dich doch nicht, du brauchst mich. Aber er möchte, dass wir mehr verstehen als das. Petrus wird durch den Kontakt zu Jesus zu einer ganz anderen Persönlichkeit. Immer noch kraftvoll, immer noch impulsiv, immer noch aktiv. Gott will diese Leute. Aber ich glaube, er hat etwas gelernt. Das, was aktive Leute immer irgendwann bei Gott lernen müssen. Wenn wir das nicht bei Gott lernen, kriegt Gott irgendwann die Krise und die anderen Leute um uns herum auch. Zum Beispiel sowas wie Zufriedenheit. Sei zufrieden, auch wenn du heute 1,30 brauchst. Zufriedenheit, innere Ruhe, weil deine Identität ist, die ich habe und für die ich nichts tun muss. Und aus dieser Zufriedenheit könnte eine innere Kraft wachsen, nach außen gehen wieder, die viel stärker, vielleicht viel mehr bewegen kann als der aktive Typ nur. So, jetzt will ich euch zum Schluss etwas vorlesen, was Petrus geschrieben hat. Viel, viel später. Jetzt habe ich natürlich den Zettel voll an der falschen Stelle reingelegt. Petrus findet man nämlich immer so schlecht, weil er so kurz nur... Also im zweiten Petrusbrief. Petrus schreibt, als alter Mann, glaube ich, kann man sagen. Ach nein, ich wollte es euch gar nicht aus dieser Übersetzung vorlesen, sonst habe ich es mir abgedruckt aus der Hoffnung für alle. Deswegen habe ich auch keinen Zettel reingelegt. Als alter Mann an einer Gemeinde und die Situation ist schon langsam die, dass er nicht mehr dahin geht, wo er gerne hingeht. Die Gemeinde, die Kirche, die Bewegung, die er gegründet hat, kommt unter echten politischen Druck. Leute werden verfolgt. Er auch. Und er ist nicht mehr der Macher, sondern er ist vielleicht manchmal der Verfolgte. Der Leidende. Petrus ist, so sagt die Legende, aber vielleicht ist es etwas zwischen Legende und historischer Wahrheit, irgendwo dazwischen. Petrus ist umgekehrt am Kreuz hängend gekreuzigt worden, sagt die Legende. Jedenfalls ist er als Märtyrertod gestorben. Also letztlich hat er überhaupt nicht Erfolg gehabt zum Schluss. Ne? So, und dieser Petrus schreibt an eine Gemeinde, der es so ähnlich geht. Und jetzt hört mal die Worte, sie sind ziemlich... Sie klingen ein bisschen, man hört immer noch diesen Mann, der sagt, so ist es und so muss es gemacht werden. Aber hört mal das hier, was Petrus hier sagt, was ihm wichtig ist mittlerweile. Er schreibt, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen, nicht nur zu einer neuen Aufgabe, zu einem ganz neuen Leben berufen. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und seinem Leben Anteil haben werdet. Petrus hat begriffen, ich hoffe, ihr wisst nachher noch, von wem ich heute überhaupt gesprochen habe. Petrus hat begriffen, was wirklich wert ist. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Könnte man hier einsetzen auch Sehnsüchte, Batman zu sein, das Leben selber zu können. Das hätte euch ins Verderben geführt. Ihr seid dem entronnen. Deshalb setzt alles daran, Gott zu vertrauen und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer, jetzt kommt ein Wort, was dem Macher eigentlich gar nicht, was gar nicht typisch ist für den Macher, in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer, Disziplin, Stetigkeit. Und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwester lieben. Erinnert euch mal, was Miri vorhin gesagt hat. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Petrus ist immer noch der, der etwas machen will, tun will, aber plötzlich fokussiert er sich auf Liebe. Und er sagt, und das kommt aus einer Selbstbeherrschung raus, aus einer inneren Ruhe, nicht nur aus Machen. Das kommt aus einem veränderten Wesen. Und dann spricht er von seinem Versagen. Also wenn man weiß, dass es Petrus ist, denkt man an sein Versagen. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Petrus hat das nie vergessen. Deshalb sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Und die Tür zur ewigen Welt unseres Herrn und Jesus, Retters Jesus Christus, wird euch weit offen stehen. Ich will euch immer wieder an all dies erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die ich euch verkündigt habe. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wachzuhalten, solange ich lebe. Durch unseren Herrn Jesus Christus weiß ich aber, dass ich diese Erde bald verlassen muss. Deswegen sorge ich dafür, dass ihr euch an alles auch nach meinem Tod, dass ihr euch das alles auch nach meinem Tod in Erinnerung rufen könnt. Ich empfinde hier, er ist immer noch der energiegeladene Petrus. Bei mir, für mich klingt es auch fast ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gesetzlich, ne, lebt richtig gut. Petrus ist immer noch so ein bisschen dieser. Aber man hat den Eindruck, er hat verstanden, dass es viel mehr auf Charakter ankommt, als auf Aktivität. Und dass aus diesem Charakter eine Aktivität entsteht, die mehr bewegen wird. Also, ich hoffe, dass durch diesen letzten Punkt, dieses Aber, diese Schattenseiten, denen wir begegnen werden, ihr jetzt nicht verwischt oder durchgestrichen ist, dass diese Botschaft immer noch gilt, Gott braucht dich. Lasst euch das nicht nehmen. Gott mag das. Gott braucht Macher im Team. Die Botschaft gilt immer noch, aber er wird dir noch mehr Wichtigeres zu sagen haben. So viel.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.